Brüder und Schwestern im Herrn, 40 Tage nach der Auferstehung des Herrn von den Toten fährt er zu seinem Vater in den Himmel auf. Warum dauert es noch 40 Tage von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt? Ganz einfach deswegen, wie wir es gerade in dieser Zeit jetzt auch gehört haben, in den vergangenen Wochen. Weil der Herr sich als Auferstandener, das heißt als Lebendiger, auch offenbaren will und wegen der Verblendung der Menschen sich auch noch mühsam immer wieder offenbaren muss. Den Menschen muss klar sein, insbesondere jenen, die amtlich dann seine Auferstehung zu verkünden haben, dass er lebt, dass er den Tod besiegt hat, dass der Tod keine Macht mehr über ihn hat. Und sie können nur Zeugen dieser Auferstehung sein, wenn sie mit eigenen Augen gesehen und gehört haben, was sie verkünden sollen. Ein Zeuge kann ja nicht einfach erzählen, was er irgendwo aufgeschnappt hat, sondern er kann nur das glaubwürdig verkünden, was er wirklich höchstpersönlich erfahren hat. Vom Gericht ist einem das ohne weiteres her klar. Ein Zeuge kann nicht vor Gericht auftreten und kann irgendwelche Märchen erzählen, die er irgendwo beim Bäcker oder beim Friseur gehört hat, sondern der Richter würde ihn fragen, haben Sie es gesehen? Haben Sie es persönlich gehört? Ja oder nein? Vertelliges brauchen wir hier nicht, sondern wir müssen Leute wir haben als Zeugen, die das wirklich erfahren haben. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb der Herr als Auferstandener immer und immer wieder, wie Paulus dann sagen wird, im 15. Kapitel seines ersten Korintherbriefs, vor den auserwählten Zeugen. Die Erscheinungen des Auferstandenen geschehen ja nicht einfach in wahllos, zufällig. Naja, wer ihn halt gerade mal gesehen hat, hat Glück gehabt, die anderen haben Pech gehabt. Sondern die Erscheinungen des Auferstandenen erfolgen und ereignen sich ganz gezielt und ganz punktgenau. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Herr fährt nun wieder zum Himmel auf, woher er ja auch gekommen ist. Das heißt, insofern schließt sich heute wieder der Kreis. Und zwar zu der Verkündigung des Herrn hin. Das ewige Wort Gottes kommt auf das Ja-Wort der Mutter Gottes. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinen Worten, in ihren Schoß. Und nimmt aus ihr unsere wahre menschliche Natur an. In allem uns gleich, außer der Sünde. Er ist Mensch wie wir, nur hat er nie unter der Macht des Teufels und unter der Macht der Sünde gestanden. Im Unterschied zu uns allen. Und bei seiner Menschwerdung hat er ja auch vom Vater einen Auftrag mitbekommen. Der Herr kommt ja nicht vom Himmel auf die Erde, weil es ihm im Himmel so langweilig geworden wäre, ne? Dass er mal sozusagen andere Luft schnuppern müsste, mal was anderes sehen müsste, sondern sein Auftrag ist im Grunde genommen etwas sehr, sehr Strapaziöses, wenn Sie so wollen, etwas Furchtbares, etwas Grausames. Jedenfalls, wenn es das Mittel betrifft, wodurch dann dieser Auftrag, den er vom Vater hat, erfüllt wird, nämlich die Menschheit zu erlösen, das heißt die Menschheit, die im Rachen des Teufels stecken, die die Beute des Teufels geworden sind durch ihr eigenes Verschulden, schon aufgrund der Erbsünde. Der Mensch hat selbst seinen Absturz zu verantworten, nicht der liebe Gott oder irgendjemand oder irgendetwas anderes. Und diese Erlösung, dieses Entreißen der Beute, die die Menschheit ist aus dem Rachen des Teufels, geschieht durch Leiden und Tod des Herrn. Und dabei ist es auch wichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, um Himmels Willen, nicht das Leiden und Sterben, die Sühneexistenz des Herrn auf ein paar Stunden zu verkürzen. Von der Ölbergnacht nach dem letzten Abendmahl bis zum Karfreitag Mittag 3 Uhr so zu sein, dann hat er es ja geschafft. Und dann vielleicht noch sagen, das habe ich schon von kirchlichen Amtsträgern in Predigten gehört, furchtbar. Da gibt es so und so viele Leute, die müssen viel mehr leiden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist das für ein theologisches und geistliches Niveau? Bah! Ich sage das deswegen so deutlich, dass wir auch auf diese Dinge achten. Wir können uns nicht einfach alles erzählen lassen. Das Sühne-Leben, die Sühne-Existenz des Herrn, des ewigen Wortes Gottes, beginnt mit dem Eintauchen in den Schoß der Mutter Gottes. Wenn dieses Kind an Weihnachten geboren wird, dann steckt er schon mittendrin in dieser Sühne-Existenz für uns. Der den Himmel und Erde nicht fassen können, der schließt sich in den engen Schoß der Mutter Gottes ein. Der, der das Licht schlechthin ist, schließt sich in diese dunkle Höhle ihres Schoßes ein. Und was wird dadurch gesühnt? Die Augensünden. Ne? Darauf achten wir ja heute auch nicht. Die Begierde der Augen, die ja heute besondere Aktualität wieder hat, die wird schon gesühnt, bevor das Kind überhaupt auf die Welt kommt. Ich sage das nur einmal, denken Sie mal darüber nach. Ich sage es deswegen auch so prononciert, weil das ja gar nicht so in das Klischee gehört, dass wir da so von Christentum und Menschwerdung Christi und von dem Erlösungswerk des Herrn haben. Und dieser Leib, dieser wahre menschliche Leib, den er annimmt aus Maria, der Jungfrau. Er ist sozusagen das Heilmittel, die Medizin für unsere Erlösung. Er gibt diesen Leib zum Opfer hin, zum Sühnopfer hin, dann schließlich am Kreuz, das sozusagen das ganze Sühneleben einfaltet bis zu seinem letzten Atemzug, womit er im Tod den Sold der Sünde, der Tod ist, bezahlt. Das heißt, der Herr, er bezahlt letztendlich im Tod den letzten Pfennig, für den er sozusagen als Bürger für unsere Schuld haftend eingetreten ist, um das mal in diesen juristischen Kategorien, die sich immer gut eignen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, um die Dinge klar zu machen, um das mal da so zu sagen. Ja, der Herr ist unser Bürger, der Bürger für unsere Schulden beim Vater. Er haftet und sein ganzes irdisches Leben ist ein Leben mit dem und durch das er für unsere Schuld beim Vater haftet. Können wir mal lange dran lutschen da an diesen Gedanken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wäre aber auch sehr, sehr wichtig. damit hat er den Tod besiegt. Das heißt, die Sünde ist bezahlt durch seinen Tod. Damit hat aber auch der Tod seinen Grund, seinen Daseinsgrund verloren. Und das wird bestätigt in seiner Auferstehung in Herrlichkeit am Ostermorgen. Und nach diesen Erscheinungen kehrt er zum Vater zurück. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber nicht ohne uns. Denn so wie er vom Vater ausgegangen ist, nur als göttliche Person, zweite der drei göttlichen Personen, der göttliche Logos, das göttliche personale Wort, das in den Schoß der Mutter gekommen ist, so kehrt er jetzt nicht zum Vater zurück, sondern er kehrt zurück als wahrer Mensch und wahrer Gott, mit einem verklärten, schon verherrlichten, vollendeten, irdischen, menschlichen Leib. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in seiner menschlichen Natur, die ja sozusagen repräsentativ ist für jeden Menschen, ist er beim Vater. Das heißt, wir sind in ihm schon beim Vater angekommen. Das ist eine wichtige Botschaft, ein wichtiges Element des heutigen Tages seiner Himmelfahrt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, je nachdem, welchem Verein oder Fußballclub Sie huldigen vielleicht, wenn die ein Tor schießen, da hebt sie dann hoch vom Sofa. Ne? Lässt sie denn das kalt? So eine Botschaft. Sie sind als wahre Menschen schon in der wahren menschlichen Natur, verklärten, verherrlichten menschlichen Natur des Herrn heute beim Vater angekommen. Da kann doch Bayern München und Eintracht Frankfurt spielen, wie sie wollen, ne? Denke ich, oder ist das nicht so? Das ist doch die Botschaft. Es ist eigentlich eine Tragödie, wie das, was uns höchstpersönlich angeht, so wenig berührt. Ich will hier keinem zu nahe treten, aber so pauschal dürfte das wohl zutreffen. Das ist eigentlich das Beglückende für den Menschen, gerade auch heute an diesem Tag. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, man könnte vielleicht auch sagen, Himmelfahrt, das ist so ein bisschen Wehmut, der Herr, der ist jetzt weg. Und dann kommt man sich eher so vor wie in einer, wie auf dem Bahnhof, wenn jetzt der Zug einfährt und man soll da liebe Freunde oder Verwandte oder so irgendwas verabschieden. Das ist eine falsche Vorstellung. Was geht weg mit dem Herrn heute? Im Grunde genommen nur seine wahre menschliche Natur und wir in ihm zum Vater. Und was wird kommen und bleiben? In er selbst als wahrer Gott, in uns, nicht mehr nur bei uns. Was wird denn dann die Geistsendung an Pfingsten bedeuten? Das bedeutet wiederum eine Inkarnation, eine Menschwerdung Gottes in den Gläubigen, jetzt nicht durch den Logos, sondern durch seinen Heiligen Geist in uns, ich sage es noch einmal ganz prononciert. Das heißt, an Pfingsten wird sich sozusagen der Christus selbst multiplizieren, damit er sich wirklich universalisieren kann. Der Herr, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Er kehrt zurück zum Vater. Er ist schon nicht in diese Welt gekommen, weil die Welt so schön wäre, sondern er geht zum Vater in dem Moment, wo er als wahrer Mensch alles getan hat, was er für uns zu tun hatte, auftragsgemäß. Und dann räumt er das Feld. Auch das eine wichtige Botschaft für uns heute, die wir ja so weltverliebt sind, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Herr sagt, ich habe hier einen Auftrag zu erfüllen gehabt, erledigt, ich habe mich als der Auferstandene erwiesen und ich gehe zum Vater zurück. Nicht nur ich gehöre zum Vater, sondern, das wird schon deutlich, weil ich euch mitnehme in meiner wahren menschlichen Natur, ihr gehört dem Vater, ihr seid Fremdlinge hier, so wie ich ein Fremdling war. Die Welt ist Exil, die Welt ist Fremde für euch und nicht etwas, in das ihr euch verlieben solltet und euch einwurzeln solltet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Christi Himmelfahrt oder auch Christi Himmelfahrt ist sehr anspruchsvoll. Das rüttelt gewaltig sozusagen an unseren Klischeevorstellungen von Christentum. Nicht die Welt sucht das, was droben ist, wo Jesus Christus zur Rechten des Vaters thront und schnüffelt nicht auf der Welt herum und denkt, ihr müsst alles mitnehmen, was die Welt gewiss an Schönem, Angenehmen, was weiß ich sonst noch, zu bieten hat. Ihr seid für den Himmel geschaffen. Ihr seid für die Herrlichkeit geschaffen. Ihr seid für das Vaterhaus geschaffen. Dort, wohin ich euch vorausgehe heute, um euch eine Wohnung zu bereiten, wie der Herr in den Abschiedsreden sagt. Aber ich lasse euch auch nicht als Waisen zurück, sondern ich werde präsent sein als Gott durch meinen Heiligen Geist in euch. Das heißt, ihr tretet jetzt an die Stelle meines natürlichen Leibes, ihr Christen, und seid so Gefäße des Heiligen Geistes, wie ich der Christus, der mit dem Heiligen Geist gesalbte, dessen Gefäß war. Ihr müsst jetzt unter der Führung des Heiligen Geistes tun, was ich getan habe, durch meinen menschlichen Leib, durch meinen irdischen Leib, durch meinen natürlichen Leib hindurch. Und das ist das Handeln der Kirche, deren Glieder wir ja sind. Da kann keiner alles tun, was der Herr getan hat, sondern er hat nur Anteil am Heiligen Geist, dessen Fülle der Herr besessen hat. Von uns hat keiner die Fülle des Heiligen Geistes, sondern der eine ist so begabt vom Heiligen Geist, der andere so, der andere anders. Jetzt kommt es darauf an, dass alles koordiniert wird. Und zwar so koordiniert und so zusammengefügt wird, dass es ein organischer Leib wird, der in Analogie zu dem natürlichen Leib Christi in dieser Welt, der heute zum Himmel aufgefahren ist, das weitergeführt werden kann, wie es der Herr sozusagen höchst persönlich als wahrer Gott und wahrer Mensch zu seinen irdischen Lebzeiten getan hat. Das heißt im Klartext, der Herr sagt auch, ab heute seid ihr gefragt. Euer Einsatz ist gefragt. Aber das nicht dahin missverstehen, wie das ja längst missverstanden wird in der Kirche, dass es auf eure Fantasie ankäme, dass es auf eure Einfälle ankäme, dass es auf eure Visionen ankäme, sondern die Vision und die Einfälle und die Fantasie hat schon der Heilige Geist. Es kommt auch für euch darauf an, dass ihr den Heiligen Geist, der euch geschenkt ist, in Taufe und Firmung, dass ihr den auch in euch walten und schalten lasst und dass ihr nicht auf eigene Faust wurstelt. Das ist nämlich der springende Punkt gerade heute in unserer modernen Kirche. Einsatz ist ja da. Das ist unbestritten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber wo ist da der Haken an der ganzen Geschichte? Dass dieser Einsatz nicht erfolgt aufgrund des Betens, des Verbundenseins mit dem Herrn im Heiligen Geist, sondern dass wir schon selbst meinen zu wissen, was man macht. Und dann kommen wir ins Management. Ne? Dann haben wir dann die Kirche nur noch als einen Konzern, als einen irdischen Konzern. Das ist der wunde Punkt. Ja, wir sind gefragt, als Christen, nicht einfach als Menschen, als Christen, das heißt als Menschen, die mit dem Heiligen Geist gesalbt sind, die Anteil haben an der göttlichen Natur. Das ist nicht einfach nur Mensch. Wir sehen uns immer nur menschlich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist viel zu wenig. Dann brauchen wir auch kein Christentum, brauchen wir keine Kirche, brauchen wir auch keine Erlösung. Sondern wir sind Tempel des Heiligen Geistes, der durch uns handeln will, wie er durch den natürlichen Leib des Herrn gehandelt hat zu seinen irdischen Lebzeiten. So wunderbar und so plausibel, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist doch einfach nur selbstverständlich, was ich Ihnen da vortrage. Da brauche ich doch nicht einen IQ wie der Goethe. Das kann ich ohne weiteres begreifen, wenn ich es will. Und so kann dann der Herr auch sagen, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ja, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeiten, auch in der Welt, in uns. Leibhaftig sogar in der heiligen Eucharistie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist doch seine leibhaftige Anwesenheit in uns. Und da sind wir gar nicht dabei, sondern da ist nur er, sein Leib. Sein Blut. Ist uns das eigentlich bewusst, dass er gerade in der heiligen Eucharistie bei uns ist bis ans Ende der Welt? Eine großartige Botschaft. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, letzter Gedanke. Es wird uns heute natürlich, das ergibt sich praktisch schon aus dem, was ich gesagt habe, geradezu in die Augen stechend vorgeführt, was das Ziel und der Sinn und der Zweck eines jeden menschlichen Lebens ist, schon aufgrund der Schöpfung. Gott hat den Menschen erschaffen als sein Abbild ihm ähnlich. Wieso denn das? Weil unsere Bestimmung, der einzige Sinn und Zweck unseres Menschseins, unseres Lebens, in nichts anderem besteht, als in dem, was wir heute am Herrn sehen, feiern können, bewundern können. Dass auch wir zu dieser Herrlichkeit, dieser Verklärung berufen sind, dass es die einzige Bestimmung eines Menschen ist, die wir uns auch nicht hätten aussuchen können, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Was können wir uns schon aussuchen? Das ist doch nur billig wahr. Das ist was für einen Flohmarkt, was wir uns aussuchen können. Das, was uns bestimmt wird, ist etwas Göttliches. Wir hätten ja von uns aus nie auf den Gedanken kommen können, dass wir zur Vergöttlichung bestimmt sind. Großartig. Und das wird uns heute ansichtig. Allerdings, und da wird das Evangelium, wie es uns Markus überliefert, sehr deutlich. Wer glaubt und sich taufen lässt, der Akzent liegt erstmal auf Glauben, der wird genau dieses Ziel erreichen, nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft Gottes selbst, durch die Kraft seines Heiligen Geistes, durch göttliche Kraft. Wer den Glauben verweigert, wird verdammt werden. Knallhart, liebe Brüder und Schwestern, für unsere verweichlichten Ohren heute, und das darf man ja heute in der katholischen Kirche nicht mehr sagen. Ich sage das und mache darauf aufmerksam, wiederhole damit also nur den heiligen Evangelisten Markus. Das dürfen wir nicht überhören. Das Heil, das uns der Herr erworben hat, durch sein irdisches Leben, durch seinen irdischen Leib, der heute verklärt in den Himmel aufgefahren ist, dieses Heil wird deswegen trotzdem noch keinem übergestülpt. Die Freiheit des Einzelnen bleibt jedem unbenommen. Vielmehr ist jeder Mensch in die Entscheidung gestellt. Der Herr sagt, ewiges Leben, ewiges Verderben, Himmel oder Hölle, such dir es aus. Du stehst in der Entscheidung und die kann dir niemand ersparen. Wähle das Leben. Wähle, wozu ich dich von Schöpfungswegen schon von Ewigkeit her erwählt habe. Nämlich zu dem, was dir heute ansichtig wird in der Himmelfahrt des verklärten Herrn, seines verklärten Leibes und seiner Gottheit. Das ist dein Ziel, dein einziges Ziel, das du verlieren kannst, aber hoffentlich nicht verlieren willst. Und worauf du hinstreben sollst in deinem Leben. Deswegen richtet euren Sinn auf das, was oben ist. Und vergesst die Welt. Amen.